Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Ich lese den Predigttext nachher vor. Es ist ein Kabinettstückchen aus dem Alten Testament. Aber ich will vorher mal drüber nachdenken, was wir heute machen, wenn wir was mit juristischen Fragen zu tun haben. Ist ein Jurist unter uns zufälligerweise? Kein Jurist. Zunächst mal, wo lernt ein Jurist? Der geht nach Heidelberg und die Universität, natürlich zu den Juristen. Es wird ihm im Traum nicht einfallen, in die Kirche zu gehen und da zu lernen beim Pfarrer. War früher anders. Oder wenn wir was wissen wollen, dann gehen wir zum Rechtsanwalt, kostet Geld. Oder ja, bestellen uns ein Buch übers Internet, wo was Gescheites drinsteht, werden es dann aber meistens nicht verstehen, weil sich die Sprachen so auseinanderentwickelt haben. Die Theologen haben ihre eigenen Sprachen. Manchmal stehe ich auf der Kanzel und merke, aha, das haben sie jetzt überhaupt nicht kapiert, weil man die Sprache erst wieder entknoten muss. Die Juristen haben ihre eigene Sprache. Vorhin haben wir gerade im Auto darüber geredet, dass vor allem bei der Versicherung das Kleingedruckte in einem Juristendeutsch geschrieben ist, das man wahrscheinlich absichtlich nicht verstehen soll. Weiß nicht. Jedenfalls haben sich die Wissenschaften diversifiziert und auch die Sprachen, die dazugehören. Früher war das alles in einem. In der Antike ohnehin und bis zum Beginn der Neuzeit. Da gab es noch Universalgelehrte, von denen man sagte, sie konnten alle Wissensgebiete beherrschen. Und wenn nicht gerade im kleinsten Spezialwissen, doch wirklich alles wissen. Die Mutter der Wissenschaften war die Theologie. Das ging oft gut, oft auch nicht, wenn es um die Frage ging, ob die Erde jetzt eine Scheibe oder eine Kugel ist. Und dann hatten die Theologen die falsche Antwort dazu, aber gut. Es war jedenfalls so, dass alle es verstehen konnten, wenn sie nur ein bisschen Bildung besitzen. Und heute haben wir das hier. Ja, das fast alle. Wir haben eine gute Bildung durch unsere Schulen, aber dafür sind unsere Sprachen wieder abgehauen. Das Alte Testament macht es nun in ganz besonders guter Weise, denke ich, so dass man es wirklich versteht. Da werden nämlich alte Geschichten genommen, die jeder kennt. Beim letzten Mal hatten wir zum Beispiel im Neuen Testament dann auch die Geschichte von dem Leib und den vielen Gliedern. Die Geschichte hat jeder gekannt. Aber Paulus hat sie dann gedeutet in seiner Weise und durch die Bilder und durch die Geschichten war das viel eingänglicher und besser verständlich. Im Alten Testament, ja, so Geschichten wie die Geschichte von Noah und der Sintflut ist viel, viel älter als das Alte Testament, mindestens 4000 Jahre, entstanden im Zweistromland. Hier wurde sie umgedeutet und es kommt dabei auf den Gehalt an und da wird auch schon Juristisches diskutiert und auch Anthropologisches. Wer ist der Mensch? Was geschieht mit der Schuld? Dann gibt es eine andere wunderschöne Geschichte, die von Sodom und Gomorra, die möglicherweise auf einer historischen Wahrheit beruht, dass da wirklich zwei Städte untergegangen sind durch eine Naturkatastrophe am südlichen Ende des Toten Meeres, einem sehr erdbebenreichen Gebiet. Aber wir wissen es nicht genau, aber darauf kommt es nicht an, sondern darauf, was aus dieser Geschichte gemacht wurde. Da wurde eine Grundsatzfrage diskutiert. Und jetzt lese ich Ihnen mal das Schmankerl vor, das da steht, im ersten Buch Mose im 18. Kapitel. Der Herr sprach also das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra. Ja, das ist laut geworden. Und ihre Sünde, ja, die ist schwer. Zwischenfrage: Was war denn die Sünde von Sodom und Gomorra? Weiß es jemand? Ganz einfach. Die Sünde von Sodom und Gomorra wird in der Bibel ausgeführt. Es war Fremdenfeindlichkeit und Verletzung des Gastrechts. Punkt. Ich komme nachher nochmal darauf zurück. Ich will hinabgehen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will es wissen. Die Männer wandten sich von dort ab und gingen auf Sodom zu. Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn. Er trat näher und sagte, willst du auch den Gerechten mit dem Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten dort? Das kannst du doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Ruchlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Ruchlosen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom in der Stadt 50 Gerechte finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fielen an den 50 Gerechten 5. Wirst du deswegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Er fuhr fort, mit ihm zu reden. Vielleicht finden sich nur 40. Da sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagt er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Er entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich da 30 finde. Darauf sagt er, ich habe es nun mal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finde ich dort nur 20. Er antwortete, ich werde sie um der 20 willen nicht vernichten. Nochmals sagte er, mein Herr, wär nicht böse, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht sind dort nur 10. Und wiederum sprach er, ich werde sie um der 10 willen nicht vernichten. Nachdem der Herr das Gespräch mit Abraham beendet hatte, ging er weg und Abraham kehrte heim. Schön, wie er da mit Gott hadert. Theologisch unhaltbar schon zu dieser Zeit. Ein Mensch kann mit Gott nicht einfach reden, so wie mit einem Geschäftspartner oder sowas, und verhandeln erst recht nicht. Aber diese Geschichte gibt eine gute Plattform für das, was da vom Recht her diskutiert wird. Göttliches Recht und seine Gerechtigkeit. Und hier würde ein Jurist vielleicht das Thema drüber schreiben, Kollektivschuld. Ist der Einzelne mit zu bestrafen, wenn andere was Böses machen und er ist gut? Also bei uns in der Schule habe ich das sehr hautnah mitgekriegt. Damals war gerade so der Umbruch. Da gab es noch die Klassenstrafe. Das heißt, wenn welche von uns was angestellt haben und wir haben die nicht verpetzt, dann mussten wir einmal geschlossen in Klassenarrest. Ja? Also Kollektivstrafe, war nichts dran zu machen. Und da konnte man noch so sehr seine Unschuld beteuern. Man empfand das Ganze als ungerecht. Damals, in der Antike, war zunächst ja eine individuelle Strafe kaum denkbar. Das war so eine Geschichte in der Familie höchstens, aber damals handelten ja Gruppen, ganze Clans oder ganze Völker, wie man es nennen will. Die Völker waren damals meistens sehr klein, also eher Clans. Und da werden sehr oft halt alle in eine Schublade gesteckt. Das sind die Feinde Gottes, und gegen die wird gekämpft. Und dann war es oft noch so, die einzelnen Clans hatten also ihre eigenen Götter, die sie dann in dieser oder jener Form mitführten, im Stab oder in der Truhe oder in Ähnlichem. Und dann mussten sie natürlich die Feinde alle bekämpfen, egal ob die jetzt schuldig waren oder nicht. So hat man in der Antike eben gedacht. Und die wirkliche Entdeckung des Individuums, die kam ja erst in der Neuzeit eigentlich wirklich, obwohl es in der Bibel schon Ansätze dafür gibt. Und dann ganz massiv in der Aufklärung. Da erst wäre das Individuum wichtig, obwohl vorher in der Bibel ja schon immer wieder das Individuum Bedeutung gewinnt, zum Beispiel in der Aussage, Gott finden wir im Menschen. Ja? Und zum Beispiel in der Fortführung von deinem Tauftext, wo es heißt, Gott ist die Liebe, wo es dann heißt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er hasst seinen Nachbarn, dann ist er ein Lügner. Also schon da sind Ansätze dafür da, aber in der Entwicklung wird es erst in der Neuzeit so wirklich entscheidend, was der Einzelne macht und nicht, was mit der Gruppe ist. Es gibt einen schrecklichen Rückfall im Dritten Reich. Im Dritten Reich wurden die Juden zum Beispiel pauschal verantwortlich gemacht für alles mögliche Elend. Eine Wiederaufnahme mittelalterlichen Denkens. Und man hat die Juden wegen ihrer Schuld umgebracht. Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Babys wurden in die Gaskammern gebracht. Das war so eine pauschale Verurteilung und Bestrafung einer ganzen Völkergruppe. Oder Menschen wurden in die Lager gebracht und umgebracht, nur weil der Großvater Zigeuner war. Erbschuld, Erbsünde und all sowas. Schrecklich. Diskutiert wurde es allerdings in Deutschland, muss man sagen, erst danach. Als nämlich dann die Deutschen sich wehrten gegen pauschale Verurteilungen, wo sie dann, obwohl man muss sagen, wir sind ja jetzt kurz vor dem Gedenken an die Reichspogromnacht, Hitler kam ja nicht durch einen Staatsstreich an die Macht. Nicht als Rebell oder Umstürzler, sondern durch demokratische Wahlen, wo eine große Mehrheit für ihn gestimmt hat. Und die meisten waren begeistert von diesem Weg, obwohl man, wenn man sich informiert hat, wissen konnte, wo er hinführt. Aber die Diskussion wurde bei uns nicht laut aufgrund der Vernichtung von ganzen Völkern, sondern aufgrund dessen, dass dann die Deutschen belastet wurden mit dieser Schuld. Und sie dann sagen, ja, wir waren das ja nicht. Wir wussten das ja nicht. Das waren ja ganz andere. Wir haben da ja nicht mitgemacht. Also ein sehr zweischneidiges Schwert bis heute noch. Diese Diskussion vor 2500 Jahren erstmals angerissen in dieser Geschichte mit Sodom und Gomorra, die ist virulent bis heute. Gottes Gerechtigkeit, die Antwort ist darin klar. Ich werde nicht die ganze Stadt vernichten, weil da auch 10 Gerechte sind. In der Diskussion um die Todesstrafe übrigens sagen viele, und wenn nur 5 Unschuldige dabei sterben, dürfen wir deswegen die restlichen 95 Todesstrafen nicht durchführen. Die Geschichte von Sodom und Gomorra, Sie wissen, wie sie weitergeht. Die Engel werden nach Sodom geschickt, nachschauen, ob es wirklich so schlimm ist. Lot empfängt die Engel am Stadttor und fragt sie nach ihrem Begehr. Und sie haben gesagt, ja, sie sind auf der Durchreise, sie möchten da übernachten, im Freien irgendwo. Und er sagt, um Himmels Willen, kommt lieber zu mir. Bei mir seid ihr sicher, ihr seid meine Gäste. Und als sie dann bei Lot im Haus sind, kommt der Mob von Sodom. Sie wollen die Fremden heraushaben, wollen mit ihnen Schabernack treiben und wollen sie umbringen schließlich. Lot verteidigt sie, weil sie Gäste sind, weil sie Menschen sind, waren ja Engel, wusste er nicht, und hat sogar, und das ist auch dann wieder eine Rechtsdiskussion, angeboten, dass seine Töchter er lieber herausgeben will, als dass den Fremden etwas passiert. Und naja, wir wissen es, nur denken wir oft nicht dran, dass dieses Thema so alt ist und dass seit so früher Zeit mit göttlicher Autorität der Fremde und der Gast geschützt ist. Müssen wir öfter mal dran denken. Also, ein Wegbewegen von den Völkern in Schubladen hin zu einem Denken im Individuum. Das war ein ganz langer Prozess, der zu tun hatte mit Glauben und mit Recht und mit Gerechtigkeit und mit Politik und mit Gesellschaft. Und hier, wie gesagt, ist es so schön verpackt in einem Schmankerl im Alten Testament. Manchmal hat man das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben über 2500 Jahre. Nicht weit von Sodom und Gomorra weg, im Irak, sind mal wieder böse Menschen. Böse Menschen. Dieser Saddam Hussein ist ein Despot, ein schlimmer Diktator. Aber es droht die Gefahr, dass auch dort wieder Feuer vom Himmel fällt und der Boden bebt, allerdings nicht aufgrund göttlichen Feuers, sondern aufgrund von einem Krieg, mit dem man diesen einen Menschen bestrafen will und damit aber mindestens 50 oder 500 oder 5000 oder 50.000 Gerechte trifft. Kinder, Alte, alle möglichen. Sind wir wirklich viel weiter gekommen in den 2500 Jahren seit diesem Text? Aber da zeigt sich mal wieder, Anitza, getauft sein heißt dann eigentlich nicht mehr zuschauen, wie es läuft. Unrecht nicht einfach nur abhaken, sondern auch den Mund aufmachen, so wie es der Abraham getan hat. Dann mal daran erinnern, was das ist mit Recht und Gerechtigkeit, dass es eine andere Sicht gibt, für andere Menschen eintreten und mitwirken, dass Gottes Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt wächst. Amen.